Herzlich willkommen zum Podcast der Matthäusgemeinde Bremen. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist und wünschen dir Gottes Segen.
Herzlich willkommen zurück aus den Sommerferien. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, dass ihr hier seid. Einige von euch kann ich gar nicht sehen, ihr seid so braun geworden. Und ich freue mich total, dass wir hier wieder zusammen Gottesdienst feiern können. Und Kim hat gerade eben gesagt, dreh dich mal um nach links und rechts, hier sind alles Geschwister. Hey, wenn du sagst, warte mal, ich bin hier zum ersten Mal im Gottesdienst, ich weiß noch gar nicht, ob ich Geschwister sein möchte für die hier, dann ist das vollkommen okay. Herzlich willkommen, wenn du zum ersten Mal hier bist in dieser Kirche. Und danke, dass du an einem Sonntag in eine Kirche gehst. Das ist ja nicht mehr selbstverständlich. Ich bin Philipp, ich bin einer der Pastoren hier und ich hoffe, du hast ein bisschen dich auslenken können aus dem Alltag, was man so tut in den Sommerferien. Ich hab's gemacht, hab mal ausgeschlafen, hab mal in Ruhe Kaffee getrunken, hab mal gefrühstückt. Das mache ich sonst nicht so oft. Also Kaffee rein und los geht's. Manchmal ist das halt so. Und jetzt war mehr Zeit, um zu frühstücken oder anstatt einer langen To-Do-Liste einfach mal zu gucken und zu fühlen, wie ist meine Stimmung und wie ist das Wetter und danach zu entscheiden, was man so tut. Herrlich, ne? Wenn man das kann. Die Rentner sagen sich, wieso ist doch mein Alltag, aber ich weiß, dass das bei vielen von euch nicht so ist. Hey, so eine Unterbrechung zur Mitte des Jahres ist richtig gut, finde ich. Und du, denke ich, auch. Aber es ist vor allem gut, weil wir rauskommen aus dem Alltagstrott, aber auch, weil wir mal innehalten können und weil wir mal so ein bisschen zurückschauen können auf die erste Jahreshälfte und uns freuen können auf die zweite Jahreshälfte. Und ich möchte die Zeit nutzen, so wie ich das für mich auch gemacht habe, und dich ermutigen, so eine Art Zwischenfazit zu ziehen. Und ich möchte etwas in Erinnerung rufen, was du vielleicht schon wieder vergessen hast, aber wir sind in dieses Jahr gestartet und haben dem Jahr ein Thema gegeben. Ich bin mal gespannt, wer das reinrufen kann. Hingabe, yes, du hast es zuerst reingerufen, sehr gut. Oh, du kriegst nachher irgendwas, ich lade dich ein. Aber Hingabe, wir haben darüber gesprochen, wir glauben hier in der Matthäusgemeinde und mit uns, über 2 Milliarden Menschen. Gott hat diese Welt gemacht, Gott hat dich gemacht. Gott macht Menschen nach seinem Ebenbild für Beziehung mit ihm. Und wir Menschen sind aber ein bisschen herausfordernd. Wir haben unseren eigenen Weg, sind wir gegangen und er hat uns gerufen, immer wieder zurück in die Beziehung mit ihm, immer lauter. Kannst du nachlesen im Alten Testament. Und wir haben aber weiter unsere Dinge gemacht, bis Gott all in geht. Er gibt sich hin. Vielleicht erinnerst du dich an diesen Kreislauf, den wir gemalt haben und den Jakob uns erklärt hat. Gott gibt sich hin und er gibt sich ganz hin, indem er Mensch wird in Jesus. Und Jesus gibt sein Leben für unsere Schuld. Geht ans Kreuz von Golgatha, aber bleibt dort nicht, sondern er steht wieder auf von den Toten und er besiegt den Tod. Und wir feiern Himmelfahrt, er geht rauf in den Himmel, er sitzt an der Rechten des Vaters und er tritt für uns ein und der Himmel ist offen seitdem. Und wir können in Beziehung treten mit ihm und wir können uns ihm hingeben. Das ist das Zweite. Und dadurch passiert etwas in uns, weil der Geist Gottes zieht ein und er verändert uns von innen nach außen und wir erleben wir denken anders, wir fühlen anders und das, was viele von uns da nur noch können, ist, wenn wir Freiheit erleben, wenn wir seine Güte erleben, wenn wir erleben, wie Beziehungen wieder in Ordnung kommen, wenn wir Kraft erleben, dass wir sagen können, danke Jesus, danke Jesus. Und wenn dieses Gefühl etwas länger her ist, dann erinnere dich nochmal, wie das war, als du Jesus zum ersten Mal getroffen hast. Und wenn nicht, dann ist es gut, dass du hier bist, um ihn wiederzutreffen, denn er ist hier. Und dieses Danke, Jesus, ist nichts anderes als Anbetung. Und so schließt sich dieser Kreislauf und setzt sich immer weiter fort. Und es gibt einen Psalm, den ich euch mitbringen möchte, so zum Start in die zweite Jahreshälfte, der diesen Kreislauf beschreibt, nur mit anderen Worten. Und das ist Psalm 23. Und vielleicht kennst du diese Übersetzung nicht oder kennst gar keine Bibelübersetzung. Ich habe extra eine ausgewählt, die richtig gut zu verstehen ist. Und zwar die Neues Leben Bibelübersetzung. Und ich möchte dich einladen, dem Psalm 23 einmal zuzuhören, einmal diese Worte auf dich wirken zu lassen, vielleicht auch die Augen zu schließen und mit den Ohren deines Herzens diese Worte aufzunehmen. Ein Psalm Davids. Der Herr ist mein Hirte. Ich habe alles, was ich brauche. Er lässt mich in grünen Tälern ausruhen. Er führt mich zum frischen Wasser. Er gibt mir Kraft. Er zeigt mir den richtigen Weg um seines Namens willen. Auch wenn ich durch das dunkle Tal des Todes gehe, fürchte ich mich nicht, denn du bist an meiner Seite. Dein Stecken und Stab schützen und trösten mich. Du deckst mir einen Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du nimmst mich als Gast auf und salbst mein Haupt mit Öl. Du überschüttest mich mit Segen. Deine Güte und Gnade begleiten mich alle Tage meines Lebens und ich werde für immer im Hause des Herrn wohnen. Jesus, danke, dass du hier bist. Du bist der gute Hirte. Du bist der, der uns versorgen möchte, der uns beschützen möchte, der uns liebevoll aufnimmt und an die Hand nimmt und der uns hindurchführt durch das Dunkel, was wir so erleben in unserem Leben. Und wir danken dir dafür, dass du uns einlädst, dass du jeden von uns einlädst heute, dir neu zu begegnen. Tu du das durch deinen guten Heiligen Geist. Hier in unserer Mitte, hier in uns, triff uns in unser Herz hinein und gebrauche du mich dazu. Amen. König David hat diesen Psalm 23 geschrieben und da war er schon etwas älter. Und er hat sich zurückerinnert daran, dass er selber mal ein Hirte war. Also er schreibt nicht nur, der Herr ist mein Hirte, sondern er war selber mal ein Hirte. Da war er noch 15 und jung und eigentlich einer, wo man sagt, mit 15 hast du noch nichts erreicht, hast du noch nichts geschafft. Er war der Jüngste unter seinen Geschwistern und als es darum ging, jemanden auserwählen, Gott wollte jemanden auserwählen und etwas Besonderes tun, war er der Letzte, an den man gedacht hat. Und David wird aber auserwählt von Gott, weil Gott sagt, ich bin anders als Menschen sind. Ich gucke nicht auf Äußerlichkeiten, ich gucke ins Herz. Und deswegen erwählt er David und sagt, dich habe ich erwählt, du bist ein Mann nach meinem Herzen. Und Gott lässt David mit Öl auf seinem Haupt salben und der Geist Gottes kommt auf ihn und verlässt ihn nicht mehr. Das kannst du nachlesen im Alten Testament, 1. Samuel 16. Und aus dem Erleben, dass er selber mal ein Hirte war und aus dem, was er in seinem Leben so erlebt hat, auch an Dunkeln, aus diesem Erleben heraus, so ein bisschen Fazit ziehend, hat er Psalm 23 geschrieben. Und ich möchte mit uns nochmal da durchgehen. Der Herr ist mein Hirte, ich habe alles, was ich brauche. Er erinnert sich daran, was er als Hirte getan hat für seine Schafe. Er hat sie beschützt, er hat sie versorgt, er hat sie geführt. Egal was kam, er hat sich dazwischen geworfen. Wenn Wölfe kommen und reißen, er hat die Wölfe abgehalten. Das ist das, was ein Hirte tut. Das ist das, was Gott tun möchte für dich als sein guter Hirte. Und er weiß, was wir brauchen. Und das, was David hier als erstes aufzählt, ist Ruhe. Deswegen sind Sommerferien super. Ruhe. Ich weiß, für nicht alle war das so, die auf Freizeit waren und so. Ich klammer euch mal ganz kurz aus. Aber Ruhe. Inmitten von Hektik, von Alltag, von Job, von Family, von all dem möchte er uns in die Ruhe führen. Und er möchte uns auftanken lassen. Und er führt uns zu frischem Wasser, weil er das nicht nur für unsere Seele möchte, sondern auch für unseren Körper, dass wir auftanken. Das ist der gute Hirte. Und Wenn wir das erfahren, wenn wir merken, hey, da ist ein Gott, der meint es gut mit uns, da ist ein Gott, bei dem wir auftanken, dann macht das etwas mit uns. Wenn du Güte erfährst, dann macht das etwas mit uns, dann trifft uns das im Innersten. Und er sagt, was dann passiert ist, wir erhalten neue Kraft. Oder andere Übersetzungen schreiben, wir werden in unserer Seele gestärkt. In unserem Innersten merken wir, das macht was mit uns, dass sich einer so um uns kümmert. Und so gestärkt, und denkt daran, der Psalm 23 ist wie dieser Hingabekreislauf, so gestärkt können wir uns hingeben, er sagt das ein bisschen anders, er sagt, so gestärkt können wir uns auf den Weg machen, auch durch finstere Täler. Er sagt das so, er zeigt mir den richtigen Weg um seines Namens willen, auch wenn ich durch das dunkle Tal des Todes gehe, nicht vielleicht, sondern garantiert, weil das Leben so ist, fürchte ich mich nicht. Denn du bist an meiner Seite. Da ist diese Erneuerung des Denkens. Das, was du auch haben kannst, wenn du Jesus nachfolgst. Dass du weißt, ich lebe mein Leben vielleicht so wie vorher, aber ich brauche keine Angst mehr haben. Und das macht einen großen Unterschied. Ein Leben zu leben, wo du keine Angst davor haben musst, was morgen ist. Egal, was gerade in deiner Firma passiert. Egal, was gerade in deiner Familie passiert. Das macht einen riesen Unterschied zu wissen. Der gute Hirte ist bei mir und der verlässt mich nicht. Das Dunkel, durch das wir gehen müssen, was er hier beschreibt und durch das wir garantiert gehen müssen. Keiner von uns ist immer nur von einer Wolke 7 zur nächsten Wolke 7 unterwegs. Das ist sinnbildlich für die Kämpfe in unserem Leben, die wir haben. Und David ist einer, der schreibt, nicht nur als jemand, der mal Hirte war, sondern der, nachdem er auserwählt wurde, richtig viel Dunkelheit erlebt hat. Er hat die Ehe gebrochen. Zwei seiner Kinder wurden ermordet. Zwei Söhne. Er musste fliehen, er hatte Todesangst, das hat er selber erlebt. Das heißt, er schreibt über Dunkel nicht abstrakt, sondern er hat es selber erlebt. Und in anderen Übersetzungen heißt es vielleicht nicht das Dunkel, aber dass wir durch ein Tal gehen, wo das Dunkel Schatten wirft. Und ich weiß nicht, vielleicht erlebst du gar kein Dunkel, aber du hast immer wieder Angst, weil etwas Schatten wirft. Ich hatte Angst, als ich klein war. Ich hatte so ein 8 Quadratmeter Kinderzimmer, vielleicht kennt ihr die noch, mit so einer Möbelwand, wo alles drin ist. Bett, da oben drüber, Schränke, daneben der Schreibtisch, drüber nochmal Schränke und am Ende, am Fußende ein riesengroßer Kleiderschrank, so 4 Meter und damit war das Zimmer auch voll. Und ich habe da drin gelegen und ich habe über mir diese Schränke gesehen und geradeaus neben der Tür links war ein Kleiderschrank und oben war ein Papierdrachen. Und hinter mir war das Fenster und wenn die Rollläden nicht ganz unten waren, wenn Mama nicht aufgepasst hatte, dann schien das Mondlicht durch und dieser Papierdrachen warf einen riesigen Schatten. Und ich hatte richtig Angst. Ich konnte nicht schlafen, weil ich dachte, dieser Drachen, der tut mir was. Der hat mir Angst gemacht. Vielleicht hast du so einen Drachen, irgendetwas, was einen Schatten wirft und dir Angst macht. Und es hat einen riesen Unterschied für mich gemacht, dann, als meine Mutter kam und das verstanden hat und einfach gesagt hat, ey, ich lass die Tür auf abends. Und das Licht aus dem Flur und aus dem Schlafzimmer scheint durch diesen Schlitz hindurch in mein Kinderzimmer. Und ich wusste, ich bin nicht allein. Ich bin nicht allein. Es macht einen Unterschied, ob du alleine oder mit einem guten Hirten, mit dem guten Hirten an deiner Seite durch das Dunkel gehst. Und dann gebraucht David in diesem Psalm 23 ein Bild, auf dem ich heute etwas länger verharren möchte. Und zwar sagt er dann, hey, nach diesem Dunkel kommt was? Vers 5. Du deckst mir einen Tisch vor den Augen meiner Feinde. Du nimmst mich als Gast auf und salbst mein Haupt mit Öl. Du überschüttest mich mit Segen. David sagt, inmitten der Kämpfe, in denen wir stecken, wenn wir diese Kämpfe kämpfen mit diesem guten Hirten an unserer Seite, dann passiert etwas, das im Angesicht von Menschen, die uns Böses wollen, im Angesicht von Menschen, die uns unfair behandeln, die uns gebrauchen, die uns sabotieren oder uns ignorieren, Gott deckt seinen Tisch im Angesicht dieser Feinde und zeigt ihnen, ich passe auf den auf. Ich passe auf die auf. ich segne sie. Und dieser Tisch, den David beschreibt, das ist der Ort, wo Gott der Gastgeber ist und wo du eingeladen bist, wo wir eingeladen sind und wo wir einen Platz haben. Wenn das Dunkel die Kämpfe des Lebens beschreiben und wie wir umherziehen durchs Leben und irgendwie unseren Weg versuchen zu finden, beschreibt der Tisch das Ankommen, das, da gehörst du dazu. Da hast du einen Platz. Da ist der Gastgeber, der dein Namensschild aufgestellt hat. An dem Tisch werden wir versammelt. An dem Tisch kommen wir zusammen. Deswegen sind uns Hauskreise, Kleingruppen so wichtig, wo wir zusammenkommen, nach den Kämpfen unseres Lebens zusammenkommen bei Jesus und uns hinsetzen an seinen Tisch. Als diejenigen, die gekämpft haben und sagen und unsere Kämpfe auch mal abladen können. An diesem Tisch werden wir gesalbt mit Öl, so wie David gesalbt wurde. Und das bedeutet nichts anderes als, Gott spricht dir neu zu, du bist erwählt. Ich habe dich erwählt, du bist kein Zufall. Ich habe mir gewünscht, dass du hier sitzt. Und so wie David gesalbt wurde und der Geist Gottes auf ihn kam, kommen wir zusammen, um uns erfüllen zu lassen, neu mit der Kraft des Heiligen Geistes. Das ist dieses Bild des Tisches und des. Und dann zoomt er nochmal rein und auf diesem Tisch steht ein Becher. Und ich habe euch mal ein paar Becher mitgebracht, um euch zu illustrieren, was das so für Becher sind. Und ich hoffe, ihr könnt das irgendwie gut sehen. Ansonsten soll das per Video zu sehen sein. Hoffentlich. Ah, sehr gut. Genau. Und 5 Becher. Und ich fange mal mit dem ersten Becher an. Der Becher, stell du dich mal so ein bisschen als Becher vor. Ich weiß, ein bisschen schwierig. Aber wir sind hier unterschiedlich zusammen. Und der erste Becher, wie du siehst, ist der leer. Da ist nichts drin. Und es gibt einige von uns hier, die sind ohne Hoffnung. Der Becher ist leer. Du hast vielleicht versucht, dein Leben lang diesen Becher zu füllen mit Dingen, mit Erfüllung im Beruf, in Beziehungen, mit materiellen Dingen, mit Aktivitäten. Und irgendwie fühlst du dich wie ein leerer Becher. Und ich weiß, einige von uns fühlen sich so leer. Trotz Sommerferien, leer. Nichts, was ich zu geben habe, nichts, was ich fühle, nichts, was mich begeistert, nichts, wofür, wo ich so darauf hinlebe. Das ist der erste Becher. Und vielleicht bist der du. Und ich habe einen zweiten Becher mitgebracht. Und jetzt greife ich einmal zur Flasche. Diese Predigtillustration wird gesponsert von Fritz Kohler. Und da ist so ein Schluck von Gottes Güte drin. Vielleicht bist du so ein Minimalist und sagst, ich habe so einen ganz klitzekleinen Becher. Gott ist mein Hirte, aber ich glaube, der hat nicht viel für mich übrig. Ich glaube, der will mir nur ganz wenig geben. 2000 war ich auf einem richtig krassen Lobpreiskonzert. Da habe ich ihn mal gespürt. Und davon zehre ich irgendwie noch. Aber seitdem ist eigentlich nicht mehr so viel passiert. Und dieser Schluck, also der verdunstet auch irgendwie bald. Aber ich glaube, Gott ist halt so, der will mir nicht viel geben. Vielleicht bist du dieser Minimalist heute. Dann gibt es den Pessimisten, der hat mehr. Der hat immerhin schon mal einen halb vollen Becher, aber in seiner Sicht ist der natürlich halb leer, ne? Sonst wäre er ja kein Pessimist. Und er sagt, ey, mein Becher, der ist halb voll. Gott ist gut, aber Gott ist irgendwie auch nicht gut. Ich liebe ihn am Sonntag, ich liebe es herzukommen und Montag ist er irgendwie weg. So. Ich folge ihm eigentlich. Ich bin mal im Gottesdienst, mal nicht. Mal hier, mal woanders. Ich glaube an Gott, aber ich glaube nicht an alles, was er mir zusagt in seinem Wort. Ich höre seine Stimme, ich habe mal einen Eindruck gekriegt, der Geist Gottes, aber ich weiß nicht so richtig, ob der noch da ist. Ich weiß auch nicht, ob Gott mich richtig versteht und ich weiß nicht, ob ich ihn jemals richtig verstehe und habe mich damit so ein bisschen abgefunden, dass man Gott nicht so ganz vertrauen kann, nur so halb. Gott sagt, er ist immer gut. In der ersten Jahreshälfte, in der zweiten Jahreshälfte. Aber das kannst du vielleicht nicht glauben. Dann gibt es den Egoisten, der sagt, mach mir mal den Becher so richtig voll. Lobpreisleiter, Prediger, Philipp, gib Gas heute. Hauskreisleiter, ich hoffe, du hast was Gutes vorbereitet. Ich will einen vollen Becher. Segne mich mit Schönheit, mach mich noch schöner, mach mich schlanker, mach mich reicher, mach mich erfolgreicher, mach mich beliebter, schenk mir Follower. Ich brauche mehr von Gott für mich, für mein Gefühl, für meinen Einfluss. Und du kannst den Becher voll machen, du nimmst jedes Konzert mit, jede Konferenz mit. Und aber weißt du, wenn du das für dich tust, wenn Gott nicht deine Quelle ist und du dich von ihm senden lässt, dann ist der volle Becher eigentlich ein leerer Becher. Dann ist der volle Becher eigentlich ein leerer Becher. Denn Gott möchte dir zwar voll einschenken, aber nicht nur für dich, sondern er möchte dich senden. Er sendet dich von diesem Tisch wieder hinaus in die Welt, auch in das Dunkel. Auch in das Dunkel von anderen Menschen. Aber dieser Tisch ist nicht der Ort, an dem du ankommst und für immer bleibst. Und dann gibt es den Gesalbten. Und dazu brauche ich Nachschub. Und ich habe ein Tablett dabei, bevor mich der Küster rausschmeißt. Und der Becher fließt über. Ah. Hey, der Gesalbte ist der, der wie in Psalm 23 es so beschrieben ist, der sein ganzes Vertrauen auf Gott setzt. Der sagt, der Weg, der vor mir liegt, den gehe ich nicht mit einem halben Vertrauen auf dich, sondern mit ganzem Vertrauen auf dich. Und ich gehe diesen Weg und ich gebe mich dir ganz hin. Mit meinem ganzen Hab und Gut. Mit meinem ganzen Sein. Mit meiner Familie. Mit meinen Träumen. Ich gebe mich ganz hin. Und ich folge dir durch jedes Dunkel hindurch. Und der Gesalbte, wo der Becher überfließt, dieses Bild benutzt Gott nicht einfach nur zufällig. Ihr müsst wissen, damals sind die Menschen umhergezogen, deswegen gab es Hirten und Herden und Nomaden, die von Oase zu Oase gegangen sind. Und wenn du irgendwo angekommen bist und jemand hat dir eingeschenkt, dann war das ein Zeichen des Herzlich Willkommen. Es war so eine Art Willkommensgruß. Und wenn dir jemand nachgeschenkt hat, hat er damit gesagt, du darfst bleiben. Solange ich dir nachschenke, darfst du bleiben. Und wisst ihr, was der überfließende Becher bedeutet? Der bedeutet, du bist Familie. Du brauchst nicht mehr weiterziehen und irgendwie suchen nach einem Ort, wo du dazugehörst, sondern du bist Familie. Das bedeutet der überfließende Becher. Du darfst bleiben, du darfst weiterziehen, aber du bist und bleibst Familie, wir bleiben zusammen. Das ist das, was David beschreibt, das ist das, was der Gesalbte erfährt und sein Becher fließt über. Und cool, dass du nach vorne kommst und ich habe irgendwo, soll hier ein Mikro sein? Da, wunderbar. Und dieses Überfließen des Bechers, ich wechsle mal auf den Handsender. Wie sich das anfühlt, da haben wir letzte Woche drüber geredet und ich habe gedacht, beschreib das doch mal, wie du das erlebt hast, Gina.
Also Also es fühlt sich großartig an und ich kann wirklich bestätigen, dass Gottes Versprechen, was er uns gibt, dass ich das wirklich so erlebt habe und dass Jesus wirklich Licht und Liebe ist. Und ich habe vorher in der Dunkelheit gelebt und dann kam Jesus und hat mich mit seiner Liebe überschüttet. Und ich habe noch nie so eine Liebe gespürt, noch nie. Und mein Leben ist so viel heller geworden. Und jetzt erst sehe ich den Unterschied, wie dunkel mein Leben eigentlich vorher gewesen ist. Und ich wusste das nicht, ich habe das nicht so wahrgenommen, weil mein Leben war ja normal, so wie es war. Ich kannte es nicht anders. Und jetzt sehe ich den Unterschied und mit Jesus ist mein Leben so viel strahlender geworden und mit so viel Liebe erfüllt. Und mein Leben ist so, hat sich so verändert. Danke, Jesus. Halleluja. Applaus für Jesus.
Hey, du hast dich auf den Weg gemacht, du hast mir das erzählt und frag sie bitte, du hast dich von selbst auf den Weg gemacht gegen alle Widerstände. Du hast Jesus gefunden und du hast etwas erlebt, was du vorher noch nie gespürt hast. Und das sieht man dir an. Und das ist das, was passiert, wenn wir in die Begegnung kommen mit Jesus. Das ist das, was passiert, wo wir Gina spüren können. Und wir haben es offen gehalten, ob du nach vorne kommst oder nicht. Danke, dass du so mutig warst. Ich wäre sonst auch zu dir gekommen. Und das ist das, was passiert, wenn wir gesalbt werden. Wenn der Geist Gottes kommt und uns verändert. Und das ist das, was du erfahren kannst, wenn du dich einladen lässt an den Tisch. Und wisst ihr, das Krasse ist, was passiert, dass der Gesalbte, wenn du dein Leben ganz hingibst diesem Jesus, nicht nur, dass du aus dem Strahl nicht mehr rauskommst, so wie du, sondern Segen fließt über und Segen fließt über in das Leben von anderen. Denn der Gedanke ist nicht, dass der Becher überfließt und das, was überfließt, fließt einfach irgendwo hin. Der Gedanke ist, dass wir als Gesalbte dorthin gehen, wo Becher leer sind, wo Becher halb voll sind, wo nur ein Schluck drin ist und das, was überfließt, fließt in das Leben von anderen hinein. Und ich habe in den Sommerferien innegehalten und mir überlegt und ich habe gesagt, ich möchte nicht mehr der leere Becher sein. Ich möchte auch nicht der sein mit wenig. Ich möchte auch nicht der Halbvolle sein. Ich möchte auch nicht der sein, der so viel Gutes erfährt und das für sich behält, sondern ich möchte der sein, wo Segen überfließt in meine Umgebung. Und ich habe gespürt, dass es Kleinigkeiten sind, die das erfordert, um Jesus zu sagen, ich gebe mich dir ganz hin. Und ich habe eine Kleinigkeit verändert. Ich habe sonst aus meinem alten Beruf immer so die Gewohnheit gehabt, dass ich bei Spotify so schön EDM-Dance-Music gehört habe. Und ich musste ein Spielgerät aufbauen im Sommer und ich habe nur 2 Lobpreislieder gehört, den ganzen Sommer durch. Wenn es eine Spotify-Statistik gäbe, dann habe ich die wahrscheinlich 400 Mal gehört. Und zwar 2 Songs, die einerseits gesagt haben, danke Jesus, dass du mich gerettet hast. Und danke, dass du mein Hirte bist. Danke, dass du mich siehst. Du bist der Gott, der mich sieht, so hieß das eine Lied. Und Dankbarkeit war das 2. Lied, was wir gerade gesungen haben. Und ich habe gemerkt, wo ich diese Lieder auf dem Ohr habe und mein Spielgerät hier aufbaue für Franz, wie Gott meinen Becher füllt. Wie das Feuer des Heiligen Geistes in mir neu aufbrennt. Und das Interessante ist, Tina und ich haben jetzt unser 2. Kind, das ist 3 Monate alt und wir fühlen, und wir haben uns gemeinsam ein Stück weit auch aufgemacht und wir merken, wir haben trotz des Nachwuchses mehr Kapazität. Mehr Kraft, mehr Liebe, mehr Segen und haben uns hingesetzt und haben schon während der Sommerferien angefangen einzuladen, Nachbarn einzuladen, Leute einzuladen, im Gottesdienst einfach, bist du neu, okay, du kommst mit zu uns nach Hause, das zu tun. Und wisst ihr was, es hat uns nicht Kraft gekostet, im Gegenteil. Diese Mehrbelastung hat den Becher noch voller gemacht, weil wir erleben, und ich möchte dazu allein, weil wir erleben, wenn du dir voll einschenken lässt und überfließen lässt und in andere, das Leben von anderen hinein, dass du merken wirst, du wirst gesegnet. Du wirst gesegnet. Und es kostet dich nicht mehr Kraft, sondern du hast mehr Kraft. So habe ich das erlebt, so erlebe ich das gerade. Denn dafür füllt uns Gott den Becher bis zum Rand und lässt ihn überfließen, dass wir ein Segen sind. Paulus drückt das etwas anders aus in 2. Korinther 7, Vers 2. Er sagt, bitte schafft Raum in eurem Herzen für uns. Vielleicht hilft dir dieses Bild, wenn du mit dem nicht so viel anfangen kannst. Ich persönlich habe das Gefühl, in meinem Herzen ist ein weiterer Raum dazu gekommen, den gab es vorher gar nicht. Und in diesen Raum kann ich Menschen hineinladen. Nicht nur möchte ich das tun in unser Wohnzimmer, in diesen physischen Raum, sondern in diesen Raum, in den Raum meines Herzens. Und ich spüre, das ist das, wozu ich berufen bin, deswegen kostet es nicht mehr Kraft. Und weißt du, wenn du Christ bist, dann bist du dazu auch berufen. Und wir feiern heute das Abendmahl und es passt so gut, weil Jesus lädt dich an seinen Tisch zu kommen. Aus deinem Dunkel heraus, aus dem Alltag heraus, an seinen Tisch zu kommen und er will dir voll eingießen. Und wenn wir das Abendmahl feiern und daran denken, was Jesus für uns getan hat, dann kannst du denn den Schluss fassen, während du das Abendmahl einnimmst, zu sagen, ich möchte ein Gesalbter sein. Ich möchte nicht mehr von dem bisschen leben, von irgendeiner Konferenz, die irgendwann mal war, sondern ich möchte ein Gesalbter sein. Du kannst das Abendmahl einnehmen und sagen, Geist Gottes, füll mich. Lass es überfließen in mir. Schenk mir neu deine Kraft. Setz mich neu zum Segen. Vielleicht zeigt er dir sogar direkt Leute. Setz mich neu zum Segen für meine Familie, für mein Umfeld, für eine Person, die ich gleich randommäßig im Café treffe oder neben der ich sitze, die ich noch nie gesehen habe. Vielleicht legt dir der auch aufs Herz, jetzt wenn wir neue Kleingruppen starten, zu sagen, und ich will, dass andere diesen Segen erfahren. Und ich gründe eine Kleingruppe für 10 Wochen und danach gucken wir mal. Ich lade dich dazu ein, dass du das erfährst. Und ich lade dich dazu ein, dass du dich gleich einladen lässt an den Tisch des Herrn. Wir wollen gleich Abendmahl feiern. Dazu haben wir hier Stationen aufgebaut, links und rechts und da im Saal auch. Und du kannst herantreten und wir versammeln uns da in einem kleinen Halbkreis. 6, 7, 8 Leute, mehr passen eigentlich hier nicht hin. Und dann bekommst du eine Oblate überreicht und die darfst du erstmal festhalten. Und dann wird dir der Kelch gereicht und du darfst eintunken und darfst es direkt zu dir nehmen und darfst sagen, hey Jesus, danke für das, was du getan hast. Hey Jesus, du bist der gute Hirte. Salbe mich, segne mich, sende mich. Aber bevor wir das tun, möchte ich mit uns beten. Und danach dir eine Zeit der Stille geben. Denn wir wollen würdig an den Tisch des Herrn treten. Aber zunächst bete ich mit uns. Herr, wir danken dir dafür, dass du uns nachgegangen bist, dass du uns nachgehst. Vielleicht klopfst du jetzt gerade an der Herzenstür von dem einen oder anderen an. Und wir danken dir von Herzen, dass du unser guter Hirte sein möchtest, dass du uns führen möchtest, dass du uns versorgen möchtest, dass du uns nicht einfach nur mit den Grundbedürfnissen versorgen möchtest, sondern du gießt uns voll ein. Du führst uns zur Ruhe, zu frischem Wasser. Du schenkst uns neue Kraft. Du segnest und salbst uns. Danke dafür, Jesus. Und wir, du siehst jeden Einzelnen von uns. Du siehst die hier, die einen leeren Becher haben. Du siehst die, die nur wenig drin haben, die auch vielleicht glauben, Gott hat nicht mehr für mich. Und du siehst die, die voll einschenken, sich voll einschenken lassen wollen und das aber noch nicht erlebt haben. Schenk ihnen das, was Gina erlebt hat, was andere hier erlebt haben. Du kannst das heute tun. Und darum bitten wir dich. Deshalb sind wir hier zusammengekommen zum Gottesdienst, dass du wirkst in uns, dass du uns ermutigst, erbaust, neu segnest und salbst. Das ist der Grund für diesen Gottesdienst und das ist der Grund, warum wir gleich an deinen Tisch kommen wollen. Danke, dass du uns einlädst. Und wir wollen uns jetzt eine Zeit nehmen, weil wir würdig kommen wollen, wo wir still werden wollen. Und alles, was uns trennt von dir, Gott, alles, was uns trennt von unseren Geschwistern, da, wo du vielleicht etwas hast gegen deinen Bruder, etwas hast gegen deine Schwester im Glauben, das kannst du ihm bringen, das kannst du ablegen, das kannst du bekennen und sagen, Jesus, vergib mir. Mach den Weg frei. Mach den Weg frei zu deinem Tisch. Das kannst du jetzt so zu ihm sagen in der Stille. Ich möchte die Einsetzungsworte sprechen. In der Nacht, in der Jesus verraten wurde, da nahm er das Brot, dankte, brach's, gab es den Jüngern und er sprach: Nehmt hin und esst. Dies ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch. Dankte, reichte ihn den Jüngern und sprach: Nehmt hin und trinkt alle daraus. Dies ist das Neue Testament in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Schuld. Solches tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis.
Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, dass du heute inspiriert und ermutigt wurdest durch Gottes lebendiges Wort. Unser Gebet ist, dass es viel Frucht bringt. Weitere Infos findest du unter www.matthäus.net.